Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie Sterben von Matthias Glasner gesehen haben, diese Szene, wenn die Figur von Lilith Stangenberg in einem Konzert in der Berliner Philharmonie einen Hustenanfall bekommt und Schlimmeres passiert, Sie werden bei jedem Besuch der Philharmonie oder eines anderen Konzertsaales daran denken. Ein Gespräch mit Matthias Glasner gibt es gleich. Und wir schauen auch auf den lang erwarteten neuen Film von Call Me By Your Name-Regisseur Luca Guadagnino, seinen Tennisfilm Challenges. Die Familie Loonies in Matthias Glasners Film Sterben ist eine ziemlich normale deutsche Familie und in all ihrer Normalität auch ganz schön dysfunktional. Jede einzelne Person kämpft mit ihren Dämonen. Tom, gespielt von Lars Eidinger, ist Dirigent und will mit seinem Freund Bernhard ein Musikstück mit dem Titel Sterben fertigstellen. Von sich selbst sagt er, dass er nicht so gut mit anderen Menschen kann. Seine Schwester Ellen, Lilith Stangenberg, ist alkoholkrank, hat eine Affäre mit dem Chef und hält sich gleich ganz von der Familie fern. Die Mutter, gespielt von Corinna Harfuch, ist größtenteils kalt und hart, kümmert sich um ihren demenzkranken Mann und ist selbst todkrank.
Gerd.
Papa, was ist? Suchst du was?
Ich muss die Autoversicherung bezahlen, aber die geben mir kein Geld.
Ja, du musst jetzt nichts machen. Komm, setz dich mal hin und unterhalte dich ein bisschen mit Tom. Der ist immer extra gekommen.
Papa, du hast gar kein Auto mehr. Du brauchst keine Versicherung.
Da sind die ganzen Rechnungen drin.
Ein Ausschnitt aus Sterben von Matthias Glasner. Der Film kommt am Donnerstag in die Kinos und ich freue mich, dass der Regisseur vorher zu uns ins Studio gekommen ist. Guten Tag, Herr Glasner.
Guten Tag.
Ja, beginnen wir mal mit den Lorbeeren. Sterben lief bei der Berlinale, hat da den Silbernen Bären fürs beste Drehbuch bekommen. Jetzt ist Ihr Film mit 9 Nominierungen der absolute Favorit für den Deutschen Filmpreis. Wie fühlt sich das an, dass Ihr Film offensichtlich so gut ankommt?
Ja, das fühlt sich natürlich gut an. Es fühlt sich vor allem gut an, mit welcher Wärme der Film aufgenommen wird und mit welcher Wärme so Menschen auf mich zukommen. Ich merke, dass sie auf eine Weise berührt sind, die anders ist als bei meinen früheren Filmen, habe ich das Gefühl. Die Filme waren wahrscheinlich auch kühler und distanzierter. Ich war als Mensch, glaube ich, auch anders noch, als ich die Filme gemacht habe. Und dass meine Öffnung, etwas pathetisch gesagt, die Öffnung meines Herzens dazu geführt hat, dass die Zuschauer das jetzt auch so tun, ist überwältigend.
Deswegen frage ich auch, weil Sie sind ja auch ganz offensiv damit, dass Sie sagen, das ist ein wahnsinnig persönlicher Film. In den Schlusscredits steht nach dem Schauspielerabspann Hans-Uwe Bauer als mein Vater. Das war Ihnen offensichtlich auch wichtig klarzumachen, dass das ein persönlicher Film ist.
Naja, ich habe lange darüber nachgedacht, inwieweit ich das jetzt öffentlich mache. Also irgendwann, wenn der Film fertig ist, fängt man ja an, darüber nachzudenken, wie rede ich jetzt über den Film? Was schreibe ich ins Presseheft? Was erzähle ich in Interviews und so? Und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht anders kann, als das zu sagen, weil mir sonst irgendetwas fehlt in meiner Argumentationskette. Weil eigentlich wollte ich es nämlich nicht. Eigentlich wollte ich es nicht sagen und nicht öffentlich machen, weil es im Grunde für den Zuschauer am Ende auch egal ist. Ja, am Ende geht es darum, was der Film beim Zuschauer auslöst. Und es ist halt so, dass ich merke, dadurch, dass ich mich öffne und über Familie in dieser Form rede, öffnet sich der Zuschauer auch für die Gedanken zur eigenen Familie und zu sich selbst. Und das ist immer das, was mich am meisten interessiert, dass ich den Zuschauer eigentlich vor allem versuche zu knacken in dem Sinne, dass er sich aufgrund des Films mit sich selber beschäftigt.
Ja, denn die Ausgangslage war eine persönliche, so wie ich es verstanden habe, aber dann durchläuft so ein Film ja sehr viele Stadien und es ist eine sehr komplexe Familiengeschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Es geht um die Familie, aber es geht ja auch um große Themen wie Sterben, Kunst machen und so weiter. Also können Sie uns vielleicht ein ganz bisschen mitnehmen in die Genese dieses Films, der eben von einer persönlichen Ausgangslage ausging, aber dann ja zu was viel Größerem wurde?
Ja, der Kern war das Sterben meiner Eltern und zuerst wollte ich auch tatsächlich nur einen Film darüber machen, oder einen Film über meine Mutter vor allem. über diesen Prozess des Sterbens und wie überfordert ich damit war, weil er sich über so viele Jahre hinzog und ich damit nicht gerechnet hatte. Also man denkt immer, ja, irgendwann sterben die Eltern und dann ist das traurig, macht irgendwas mit einem, aber nicht, dass von dem Moment an, wo man weiß, es geht jetzt zu Ende, bis jemand, wo es wirklich zu Ende geht, in meinem Fall fast 10 Jahre vergangen sind. Ja. Und das war der Anfang. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie ist denn diese Beziehung und warum ist es so, warum kann ich nicht so richtig reagieren und was mache ich denn stattdessen und warum ist mein Leben so, wie es ist. So, und dann fängt man an, eben darüber nachzudenken, was wird denn aus so Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und warum werde ich denn dann Künstler? Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat mit meiner Mutter, dass ich Künstler geworden bin. Oder auch das Verhältnis zur Sucht oder das von der Welt Abstand nehmen, was sich spiegelt in der Figur von Lil Stangenberg, von der Schwester. Sie haben vorhin gesagt, alkoholkrank. Ich bin immer so, ich finde nicht, dass sie alkoholkrank ist. Ich meine, die genießt einfach den Alkohol. Das ist für mich die positivste Figur im ganzen Film, weil sie die einzige ist, die irgendwie diesem doch sehr engen und ängstlichen und spießigen Konstrukt eine Freiheit entgegensetzt. Ja, und ich bin der Meinung, dass jeder das Recht hat, sein Leben zu verschwenden. Auch mit Drogen, wenn er das möchte. Und ich finde, das ist vielleicht die einzige nicht kranke Figur im Film.
Ach, interessant. Da sieht man mal, wie unterschiedlich Menschen auf Filme blicken. Bei der hatte ich das Gefühl, sie hat die größten Dämonen in sich, aber sie hat sie vielleicht am meisten auch nach außen gekehrt.
Ja, sie hat halt, sie geht am offensivsten damit um, dass sie keine Lust hat, das Spiel so mitzuspielen. Und ich meine, wenn man dagegen Lars Eidinger anguckt, die Figur von Tom, die wahnsinnig eigentlich verschlossen ist und nicht so genau weiß, wo sie eigentlich hin soll, eine wahnsinnig melancholische Figur. Und dagegen ist Lilith halt, sie lädt alles aus, ja. Und ich glaube, wenn jemand viel Alkohol trinkt oder Drogen nimmt, da sind wir so prädisponiert, dass wir sofort sagen, nein, das ist ja falsch. Das ist ja krank oder so. Und das war vielleicht einer der Punkte, die mir wichtig waren. Ich weiß auch gar nicht, ob es mir so gut gelungen ist, ehrlich gesagt, weil es die meisten so verstehen wie sie. Also habe ich es, glaube ich, auch nicht klar genug gemacht. Und es ist auch wirklich schwer, das zu zeigen, dass sich da jemand schon selbst zerstört, dass er es aber freiwillig tut und dass er das Recht dazu hat und dass er es auch irgendwie genießt, die Zeit, mehr als alle anderen Filme. Ja.
Ich finde ja den Ton sowieso sehr interessant, weil also die Figur der Lilith Stangenberg ist sehr outgoing und das ist wohl das Expressivste, aber bei den anderen hatte ich so den Eindruck, dass sehr viel unausgesprochen ist, dass sehr viel nonverbal ist oder dass sehr viel so ein bisschen passiv-aggressive Kommunikation herrscht. Bis auf die eine Szene zwischen Mutter und Sohn am Küchentisch, wo alles ausgepackt wird. Wie sind Sie denn vorgegangen, diesen Ton auszutarieren? Also auch, wie etabliere ich diese Dynamik im Dialog und im Spiel?
Naja, man versucht einen Rhythmus herzustellen. Der Film hat im Grunde wie eine Symphonie verschiedene Sätze. Also Musik spielt ja eine große Rolle in dem Film und ich denke auch sehr musikalisch beim Schreiben. Ich denke in Rhythmen. Ich denke so Auftakt, erster Satz. Wie fängt man an? Wie kommt man rein? Die Themen etablieren, sich langsam steigern, so zweiter Satz, eine andere Energie. Dann gibt es das große Andante sozusagen meistens, auch zweiter Satz allgemein. Dann das lange Gespräch zwischen Mutter und Sohn. So, die sitzen nur am Tisch fast 20 Minuten und reden. Ja. Und dann kommt dritter Satz, der unglaublich wild ist. Ja, das ist dann Lilith Stangenberg. Ja. Also ich wollte diese verschiedenen Temperaturen drin haben, die alle Teil also von mir sind und von dem, wie ich so Leben empfinde und wie man eben auch umgehen kann, wenn man aus einer Familie kommt, wo Liebe das große Problem war. Das große Problem war, dass meine Mutter doch nicht in der Lage war zu lieben, hat sie sogar zugegeben. Ja, man gibt sich immer nur die Hand, das war bei uns auch so. Selbst nach dem Tod des Vaters, wenn sich dann Mutter und Sohn begegnen, geben sie sich so die Hand ganz freundlich und förmlich. Und wie geht man damit um? Und da sind halt die verschiedensten Temperaturen, expressiver, melancholischer, introvertierter Art. Und das habe ich versucht auszutarieren in verschiedenen Sätzen, so kann man es tatsächlich sagen. Ja.
Der Vater im Film ist dement. Er läuft teilweise ohne Unterhose ins Nachbarhaus. Am Anfang sieht man die Mutter, wie sie in ihren Ausscheidungen sitzt. Also sie wollten auch die Figuren nicht wirklich schonen, oder?
Meine Eltern waren ja beide gestorben, vorher, kurz vorher. Und ich hatte das Gefühl, der größte Respekt, den ich ihnen zeigen kann, ist, dass ich ehrlich bin. Das hätte meine Mutter auch gewollt. Meine Mutter ist auch ein wahnsinnig unkitschiger, unsentimentaler Typ gewesen und die hätte nicht gewollt, dass ich irgendwas beschönige oder netter mache oder Happy End. Aber ich habe es auch nicht schlimmer gemacht als es. Ich habe einfach versucht, das zu erzählen, wie ich es erlebt habe und was ich so dazu fühle. Und ich finde eben, dass zum Beispiel in dieser Anfangsszene, wenn eine Frau da in ihren eigenen Ausscheidungen sitzt und dann kommt der Vater so nackt an ihr vorbei und die Nachbarin steht da, das hat ja auch so eine absurde Komik. Ja? Und das hat mich irgendwie interessiert. Die Komik darin zu finden, wo man eigentlich denkt, Gott, das ist jetzt furchtbar. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Und dann nicht in die Betroffenheit zu gehen, sondern in ein Lächeln, das im besten Fall eine Empathie für die Figuren erzeugt. Man hat ja am Ende dieser Szene hoffentlich ein Gefühl für diese Figuren und wo man es vielleicht gar nicht erklären kann, mag man sie schon so ein bisschen, weil man auch, oh Gott, das ist ja echt furchtbar, aber man muss auch mit ihnen lächeln und so, das war mein Ziel, dass man meine Eltern trotzdem hoffentlich mag, hinterher.
Ja, also ich meine, selbst diese Szene, die Sie beschrieben haben am Küchentisch, wo einem ja das Lachen im Halse stecken bleibt, weil es eigentlich ja so tragisch ist, ist ja unglaublich komisch. Wie viel davon ist denn auch beim Drehen entstanden?
Also wir haben keine Texte improvisiert. Die Texte sind alle ganz genau so wörtlich geschrieben und von den Schauspielern auch gespielt. Theaterschauspieler machen das viel mehr als Filmschauspieler, dass sie sich an den Text halten. Das merke ich immer. Und Lars und Corinna und Lilith sind ja alle drei von Haus aus vor allem Theaterschauspieler. Die nehmen einen Text wirklich ernst. Filmschauspieler habe ich mir das Gefühl, das ist immer so, naja, hat halt irgend so ein Autor geschrieben. So, ne? Machen dann wollen irgendwas damit so rummachen. Das mag ich nicht so gern. Aber ansonsten, ja, was geben sie dazu beim Drehen? Ihre Persönlichkeit, ihr Menschsein. Ja, und das tun sie auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ich kenne keine anderen, also Lars Eidinger und Corinna Harfuch und auch Lilith Stangenberg sind so idiosynkratische Menschen, finde ich. Alle drei sind so eigen. Und das will ich auch, die Eigenart ihres Menschseins, dass sie das einbringen in die Figuren. Und das lasse ich auch zu. Ich sage denen nie, mach mal mehr so und mach mal das, sondern mach so, wie du das fühlst.
Sie haben ja finden ja immer eigene Formen für ihre Filme. Sie haben jetzt aber in letzter Zeit auch Serien gemacht. Inwieweit hat das vielleicht Ihr Gefühl für Form nochmal beeinflusst für diesen Film? Also noch mehr weg vom klassischen Erzählen.
Ja, das hat es sehr beeinflusst und bestärkt. Ich habe immer schon gern lange Filme gemacht. Ich gucke auch gerne lange Filme, in allen Genres eigentlich. Und das mochte ich schon immer. Die Serie hat das nochmal bestätigt, dass man eben außerhalb des 90-Minüters viel mehr dimensionaler über Menschen erzählen kann, dass viel mehr Aspekte beleuchten kann, viel mehr auch in Abwege gehen kann. Nicht immer alles so eng und tight und plott, wie man sagt, also die Geschichte einfach nur zu erzählen, sondern ein bisschen mehr übers Menschsein darüber hinaus. Das gefällt mir als Zuschauer und als Macher und für die Schauspieler ist das auch toll, weil sie einfach viel mehr noch zeigen können von Figuren.
Sehen kann man das ab nächster Woche. Sterben, das ist der neue Film von Matthias Glasner. Am Donnerstag kommt er ins Kino. Er wird uns auch in den nächsten Wochen noch mehrfach begleiten, denn der Film ist 9-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Die Lolas finden am 3. Mai statt. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Glasner.
Sehr gerne.
In der kommenden Woche beginnen in Deutschland mehrere Festivals mit einem speziellen Fokus auf einer Region. Genauer gesagt mit einem Fokus auf Osteuropa und auf den arabischen Raum. Beide Festivals gehen mit den aktuellen weltpolitischen Krisen um, dem Krieg in Gaza und dem Krieg in der Ukraine, auf ihre Art und Weise. Um beide Festivals geht es hier in der Sendung und wir beginnen mit dem arabischen Filmfestival in Berlin. Das startet in der kommenden Woche. Christian Berndt über das Al-Film-Festival im Zeichen von Krisen und Krieg.
Der junge Issam schleppt Obstkisten. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs in Casablanca durch. Sein Vater erledigt manchmal kleine Jobs für die lokale Mafia. Eines Tages bekommt er einen Spezialauftrag. Er soll einen Mann entführen. Er nimmt den Sohn mit. Zusammen erledigen sie den Auftrag. Aber dann geht etwas schief. Als sie den Gefangenen, dem sie einen Sack über den Kopf gestülpt haben, aus dem Wagen holen, bewegt er sich nicht mehr. Er ist erstickt. Der marokkanische Thriller Hounds erzählt die Geschichte einer atemlosen Jagd durch die Nacht. Die beiden versuchen, die Leiche loszuwerden, aber geraten immer tiefer in einen Strudel des Verderbens. Hounds ist ein erstaunliches Filmdebüt, ein Thriller, der zugleich ein brutales und düsteres Porträt der marokkanischen Gesellschaft zeichnet. Man erlebt eine Unterschicht, die ohne jede Perspektive von der Hand in den Mund lebt und eine vollkommen korrupte Polizei. Hounds ist auch Ausdruck eines aufregenden jungen Kinos, das sich in Marokko in den letzten Jahren entwickelt hat. Der Film lief in Cannes, jetzt ist er auf dem Arabischen Filmfestival Berlin zu sehen.
Unser Programm dieses Jahr ist die größte Ausgabe, die wir je hatten, mit 50 Filmen aus 13 arabischen Ländern. Wir haben viele Filme aus Ländern, wo man normalerweise kaum Filme zu sehen bekommt. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Staaten, der Sudan, der Irak mit My Lost Country.
Was auch Ausdruck einer wachsenden Filmkultur in vielen arabischen Ländern ist, wo mittlerweile eigene Filmförderungen entstanden sind, so Festivalleiterin Pascal Fahey. Waren letztes Jahr erstaunlich viele Filme mit queeren Inhalten auf dem Festival zu sehen, erlebt man dieses Jahr viele düstere Themen.
Die Lage in den arabischen Ländern ist zurzeit düster. Alle arabischen Länder leiden unter unglaublich vielen Schwierigkeiten, sei es ökonomische Schwierigkeiten wie im Libanon, sei es politische Schwierigkeiten wie in Ägypten oder in Syrien, wo alles schief geht. Also die Filme stellen da die Schwierigkeiten, die die Leute in diese Länder erleben. Migration ist ein unglaublich großes Thema.
Im libanesischen Spielfilm Dirty, Difficult, Dangerous verlieben sich ein äthiopisches Hausmädchen und ein syrischer Flüchtling. Während das Hausmädchen von der Hausherrin wie eine Sklavin behandelt wird, erlebt der Syrer gewalttätige Anfeindungen von Einheimischen. Ein drastischer wie zugleich mitunter märchenhafter Film über die Feindseligkeiten, denen Migranten ausgesetzt sind.
Wir haben dieses Jahr viele Filme mit Figuren, die von der Gesellschaft marginalisiert wurden wegen ihrer ethnischen oder ihrer Gender oder ihrer sprachlichen Identität. Und das hatten wir nicht geplant. Wir haben einfach nur bemerkt, dass dieses Jahr unglaublich viele Filme mit diesen Themen sich beschäftigen.
Der libanesische Dokumentarfilm Embodied Chorus erzählt von Menschen, die sich mit Geschlechtskrankheiten infiziert haben und deshalb gesellschaftlicher Stigmatisierung ausgesetzt sind. Im Festivalprogramm sind auch Werke von arabischen Filmschaffenden, die in Deutschland leben und ihre Situation hier reflektieren. Berlin, sagt Fahey, ist zu einem Zentrum arabischen Kulturlebens geworden. Das merke man auch beim Festival, das viel stärker als früher inzwischen die arabische Community anzieht. Dass der Kartenverkauf dieses Jahr besonders gut läuft, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, meint Fahey, dass ein Schwerpunktthema im Programm dieses Jahr Palästina ist.
Als Araber sind wir pro-palästinensisch. Wir darstellen unsere, wenn Sie wollen, einseitige pro-palästinensische Perspektive und laden die Leute, die eine einseitige pro-israelische Perspektive haben, zu uns zu kommen und diese beiden Perspektiven zu diskutieren. In diesen Zeiten ist Dialog das Wichtigste.
Beim arabischen Filmfestival befürchtet man, dass es zu einem Eklat wie auf der Berlinale kommen könnte. Dort sorgte für heftige Kritik, dass anti-israelische Äußerungen von Filmschaffenden bei der Preisverleihung unkommentiert stehen gelassen wurden.
Wenn bei Gesprächen zu Hass oder Gewalt aufgerufen wird, da greifen wir ein. Aber alles, was mit freier Meinung, Äußerung gedeckt ist, ist frei. Was wir nicht akzeptieren, ist Hass und Gewaltaufrufe.
Ob durch die Positionierung des Festivals im Nahostkonflikt tatsächlich ein Dialog stattfindet, ist eher fraglich. Und dennoch, die Filme selbst zeigen, wie vielfältig die gesellschaftlichen Perspektiven in der arabischen Welt sind und wie sehr die gegenwärtigen Umbrüche dort ein diverses und kritisches Filmschaffen befördert haben.
Christian Berndt über das arabische Filmfestival Al-Film. Es beginnt in der kommenden Woche in Berlin. Luca Guadagnino, das ist der italienische Regisseur, bei dem FilmliebhaberInnen immer aufhorchen, wenn es einen neuen Film von ihm gibt. Die Liebesgeschichte Call Me By Your Name war einer seiner großen Erfolge, Bones and All ein anderer. Bones and All, das romantische Horrordrama, das lief vor 2 Jahren beim Festival in Venedig und da sollte auch im letzten Jahr Guadagninos neuer Filmpremiere haben, Challengers. Aber wegen des Streiks der US-Schauspielgewerkschaft wurde der Film zurückgekommen. Nun kommt der Film endlich in die Kinos. Ich spreche darüber mit Patrick Heidmann. Patrick, auf den ersten Blick denkt man, Challengers ist ein Tennisfilm. Und wir haben uns vorher gefragt, bevor wir den Film gesehen haben, ja, was wird denn Guadagnino an Tennis interessieren? Aber wenn man den Film sieht, muss man, glaube ich, sagen, es geht zwar um 3 junge Menschen, die alle hauptberuflich Tennis spielen, aber Guadagnino hat nicht unbedingt einen klassischen Sportfilm gedreht, oder?
Das hat er natürlich nicht. Wie könnte er auch? Tatsächlich ist der Sport schon eher die Rahmenhandlung. Also ganz buchstäblich. Es fängt ja an und endet auch mit dem Match zweier ehemaliger Jugendfreunde, die sich im Finale eines sogenannten Challenger-Turniers gegenüberstehen. Auf der einen Seite Art, gespielt von Mike Feist, der ist einer der erfolgreichsten Spieler der Welt und versucht bei diesem Turnier sein Formtief zu überwinden, um nochmal groß aufzutrumpfen. Während Patrick auf der anderen Seite des Netzes, gespielt von Josh O'Connor, dem ist der Durchbruch nie wirklich gelungen und für ihn ist das Turnier vielleicht die letzte Chance, doch nochmal irgendwie einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und in Rückblenden wird dann die Geschichte dieser beiden erzählt und vor allem natürlich auch die Geschichte von Tashi, gespielt von Zendaya. Die war als Juniorin eigentlich die talentierteste von den dreien und wurde von beiden Männern gleichermaßen begehrt und umschwärmt. Sie kommt dann zunächst mit Patrick zusammen, verletzt sich selbst so schwer, dass aus der Profikarriere nichts wird und wird dann die Trainerin von Art und auch dessen Ehefrau. Und wie das die Dynamik zwischen diesen dreien sich immer wieder verändert, verschiebt, davon erzählt der Film.
Und das Ganze dann eben immer wieder zusammengeschnitten mit den Tennismatches, die in verschiedenen Konstellationen stattfinden. Jetzt gibt es KritikerInnen, die Guadagnino immer mal wieder vorwerfen, er würde auf Style over Substance setzen, also Form vor Inhalt und Substanz. Wie ging es dir bei Challengers?
Also ich konnte ehrlich gesagt mit diesem Vorwurf noch nie viel anfangen, weil für mich ist Film ein visuelles Medium und irgendwie ist doch der Stil, die ästhetische Umsetzung einer Geschichte immer auch Teil des Ganzen und Teil der Substanz. Von daher, damit hatte ich eh Probleme und auch in diesem Fall muss ich sagen, das sieht schon alles wahnsinnig toll aus. Er hat den gleichen Kameramann wie bei Suspiria und Call Me By Your Name wieder am Start, ist wahnsinnig gut geschnitten, die HauptdarstellerInnen sind wunderschön und sexy anzugucken, aber es geht schon um mehr. Es geht vor allem um diese Figuren und denen kommt man zwar nicht richtig nahe, was ganz spannend ist, man bleibt da immer auf Distanz, aber die sind trotzdem sehr gegensätzlich, sehr komplex gestaltet und daran liegt für mich die Spannung. Also da ist zum Beispiel, oder auch in ihrem Verhältnis zu der Liebe und zum Tennis und wie sie das gleichsetzen oder auch nicht. Tashi zum Beispiel ist die ehrgeizigste von allen und die kalkulierteste, die ihre Ziele verfolgt und immer diesem ultimativen Glücksgefühl nachjagt, was nur ein paar Minuten anhält. Da ist Tennis für sie wie eine Beziehung, sagt sie, während Patrick ist für mich eher so ein Künstler, der sich eigentlich selbst verwirklichen will auf dem Platz. Der braucht das einfach, der kann auch nichts anderes und dann ist auch egal, ob er Erfolg hat oder nicht und im Auto schlafen muss, weil er kein Hotel sich leisten kann. Art dagegen, der ist von allen dreien fast eigentlich eher so der Mitläufer. Der orientiert sich immer entweder an ihr oder an ihm und macht, was von ihm erwartet wird. Und eigentlich will er, glaube ich, nur ein zufriedenes Leben führen. Aber diese Konstellationen der Figuren und ihres Begehrens, das ist das, was den Film ausmacht.
Guadagnino macht ja seit 25 Jahren Spielfilme. Ein paar hatte ich schon genannt. Bigger Splash könnte man noch erwähnen. Immer wieder geht es bei ihm Beziehungen, Horror, Thriller. Welche Motive, Themen lassen sich denn in Challengers erkennen, die ihn immer wieder beschäftigen?
Ich glaube, das Hauptthema habe ich gerade schon genannt. Das ist, glaube ich, wirklich das Begehren. Das kommt in fast jedem seiner Filme vor, dass die Menschen irgendwas oder irgendwen begehren. Gar nicht so sehr Erotik, auch wenn das Marketing von Challengers das so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Das ist eigentlich nicht sein Ding. Guadagnino ist noch nie ein Regisseur gewesen, der sich für Sex interessiert, sondern eher für das, was vor und nach dem Befriedigen der Lust kommt. Und hier, wie gesagt, geht es um das Begehren der Menschen zueinander, aber auch zum Sport, was sie für Begehrlichkeiten an diesen Sport, der Beruf für sie geworden ist. Und das ist für mich das zentrale Thema in all seinen Filmen und hier sehr präsent.
Du hast mir vorher auch verraten, du spielst selber Tennis. Kann man den Film denn eigentlich auch als Sportfan gucken?
Unbedingt. Und zwar viel mehr, als ich das erwartet hatte. Da steckt eine Genauigkeit und Detailfreude drin, wie ich das selten gesehen habe. Wie der Sport, aber auch der Profisport, diese sehr besondere Welt dargestellt werden, so sehr fast, dass ich manchmal fand, ob das Vokabular und auch die Feinheiten des Regelwerks und des Turnierkalenders, ob das nicht fast zu viel ist für Leute, die damit gar keine Berührungspunkte haben. Aber das Wichtigste fand ich wirklich die Spielszenen selbst. Und zwar gar nicht nur, wie sie gefilmt und geschnitten sind, sondern wie die SchauspielerInnen sich dem widmen. Denn so oft sieht man Filme oder Serien mit Tennisszenen und hat das Gefühl, diese Leute haben den Schläger also vor den Dreharbeiten noch nie in der Hand gehalten. Und hier habe ich jede Bewegung, jeden Schritt geglaubt. Ich kann natürlich nicht beschwören, ob nicht irgendwo auch mal ein Double im Spiel war oder irgendwie CGI geholfen hat. Aber das sieht so echt aus, wie ich es noch nie in einem Film gesehen habe, wenn es um Tennis geht.
Das sagt Filmkritiker und Tennisliebhaber Patrick Heidmann über Luca Guadagninos aktuellen Film Challengers. Der läuft ab Donnerstag im Kino. Seit 2001 gibt es das Filmfestival Go East und es blickt regelmäßig auf das Filmschaffen Osteuropas. In der kommenden Woche beginnt in Wiesbaden eine neue Ausgabe von Go East. Und was diese Ausgabe zu bieten hat, darüber habe ich vor der Sendung mit der Leiterin gesprochen, mit der niederländischen Filmproduzentin und Kuratorin Helene Gieritzen. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, sprechen wir erstmal über die große Weltpolitik, über Russland und die Ukraine. Es ist ja so, dass besonders Dokumentarfilme aus der Ukraine seit dem großflächigen Krieg in der Ukraine bei vielen Festivals immer wieder laufen. Bilder aus Russland, besonders kritische, haben es schwer, auch wegen der restriktiven Politik Putins. Wie erleben Sie derzeit die Dokumentarfilmszene in Russland?
Die Dokumentarfilmszene in Russland existiert kaum noch. Also die Vernetzung, die früher stattfand, die hat sich teilweise ins Ausland verlagert. Also teilweise gibt es natürlich noch Filmschaffenden, die manchmal aus Prinzip, manchmal aus persönlichen Gründen noch in Russland geblieben sind. Aber kritisch, sozialkritisch Filme zu drehen, gerade in Russland, oder sich auch mit LGBTQ-Themen auseinanderzusetzen zum Beispiel, ist momentan gefährlich und mit hohen Risiken verbunden. Und deshalb von Szene würde ich kaum noch sprechen. Also es gibt viele Dokumentarfilmemacherinnen, die zum Beispiel mittlerweile in Berlin leben, die in Paris leben, also wirklich im Exil überall auf der Welt sind. Das macht es natürlich unfassbar schwer, weiter an Filmen zu arbeiten, vor allem wenn man vor allem mit der russischen Thematik verbunden ist. Und viele stecken, ist mein Eindruck, auch echt in einer tiefen Schaffenskrise.
Sie zeigen einen Dokumentarfilm aus Russland, über Russland, muss man vielleicht sagen. 9.5.2022 ist der Titel. Da geht es um den 9. Mai, das Ende des Zweiten Weltkrieges. Da erinnert Russland an den großen, wie es heißt, im russischen Vaterländischen Krieg. Aber im Jahr 2022, ja im Jahr dieses Angriffskrieges auf die Ukraine, was zeigt der Film?
Der Film wurde in Russland gedreht im Jahr 2022, in den ersten Monaten nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ist aber natürlich ohne russisches Geld entstanden und die Filmemacherin hat auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Also sie ist amerikanische Staatsbürgerin und lebt auch schon lange nicht mehr in Russland. Es ist eine Produktion, die von Sergei Lusnitsa und Maria Tschustova produziert wurde. Und was wir sehen, sind eigentlich Bilder aus der Stadt, aus dem Alltag. Also St. Petersburg war immer schon eine sehr militarisierte Stadt, weil es gibt auch viele Ausbildungsinstitutionen für verschiedene Armeeabteilungen. Also Sie sehen da auch schon ganz junge Kadetten, also 12-Jährige in Uniform. Und jetzt natürlich in dem jetzigen Kontext kriegt das eine ganz andere prägnante Bedeutung und das macht dieser Film sehr gut. Es fängt relativ langsam an und dann beschleunigen die Ereignisse sich immer, bis wir dann tatsächlich am Tag des Sieges sind. Diese Paraden, die gab es auch schon immer, aber jetzt hört man da wirklich, man sieht halt Kinder, die schreien, der Donbass gehört Russland, die Krim ist russisch. Das hat so eine gewisse Gewalt und Drohung, die den Film eigentlich ein Stück weit auch unerträglich machen. Also ich fand es wirklich schwer, den zu gucken bis zum Ende. Wir haben auch lange mit uns gerungen, ob wir denen einen Platz im Wettbewerb anbieten oder nicht, weil bei uns momentan die Ukraine einfach absolute Priorität hat. Trotzdem fanden wir den Film wichtig, damit man auch mal schaut, wie viele normale Bürgerinnen und Bürger, weil es heißt ja auch in Deutschland immer, ja, es ist Putins Krieg. Man kann da nicht die gesamte Bevölkerung in einen Topf werfen. Dieser Film zeigt leider ein bisschen ein anderes Bild.
Sie sagten, der Fokus liegt auf der Ukraine. Hier war es ja so, dass gerade zu Beginn des groß angelegten Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine es auf ukrainischer Seite das Bestreben gab, Kriegsverbrechen in Bildern festzuhalten. Ist es immer noch der Fall? Ein Film, den Sie zeigen, Tschernobyl 22, deutet so ein bisschen darauf hin.
Ich denke, das ist momentan eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, klingt jetzt ein bisschen heftig vielleicht. Aber das haben wir auch zum Beispiel im Jugoslawienkrieg gesehen, welche Rolle Dokumentarfilmemacher da spielen können. Nämlich dadurch, dass man Aufnahmen macht von Kriegsverbrechen, dass man das dokumentiert und dann nach dem Krieg das aufarbeitet und hoffentlich auch die Konsequenzen daraus zieht. Also das ist nach wie vor wichtig, aber ich kann natürlich nicht mein gesamtes Festival mit solchen Filmen füllen. Das erträgt niemand, da kommt niemand ins Kino. Aber trotzdem, dieser Film von Alexej Radinsky, der auch, wie ich finde, ein wichtiger Intellektueller ist, ist relativ jung, aber der schreibt sehr, sehr gut, der analysiert sehr gut und hat auch eine interessante Bildsprache gefunden für dieses Thema, wie ich finde. Also in dem Film geht es darum, dass die russischen Truppen das Gebiet um Tschernobyl herum besetzen, ohne jegliche Rücksichtnahme auf Konsequenzen. Das ist natürlich der absolute Horror, dass jetzt diese Kernkraftwerke beschossen werden oder dass da Soldaten in der Nähe von Kernkraftwerken unterwegs sind und auch in Tschernobyl. Also die Umweltkatastrophe, die dieser Krieg verursacht, das ist ja auch ein Verbrechen, ein Kriegsverbrechen.
Nun hat der Krieg in der Ukraine ja auch durchaus Auswirkungen auf andere Länder, auch auf die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. In einem, wie ich finde, spannenden Programm setzen Sie sich auch damit auseinander, ist die Fortsetzung aus dem vergangenen Jahr Decolonizing the Post-Soviet Screen. Wie setzen sich die Filme im Programm denn in diesem Jahr mit diesem Thema auseinander? Also auch mit Fragen der politischen Unabhängigkeit vielleicht und der eigenen Identität.
Das sind zum Teil Dokumentar- und Spielfilme, die sich vielleicht gar nicht so direkt mit den Themen auseinandersetzen, mit einigen Ausnahmen. Also es gibt da einen Film, der heißt wortwörtlich Independence Day, also Unabhängigkeitstag in Kasachstan. Aber es gibt auch einen Film wie zum Beispiel Mirtemir is Alright. Der spielt in Nukus, also in Karakalpakistan. Das ist eine Region in Usbekistan, die eigentlich nach Unabhängigkeit strebt, auch eine eigene Kultur hat. Aber der Film konzentriert sich vor allem auf den Überlebenskampf des Protagonisten. Ich nenne ihn den James Dean von Nukus, weil das ist so eine positive Figur, hat so eine tolle Ausstrahlung. Der lebt mit seiner Großmutter zusammen und der Alltag ist mega hart, aber sie finden immer wieder Humor, immer wieder schöne, spannende Momente. Und so ein Film ist dann auch Teil des Programms. Oder auch ein Animationsfilm über den Baikalsee in Sibirien, in der Nähe von Irkutsk. Dieser Baikalsee ist wichtig für verschiedene indigene Völker. Zum Beispiel für die Burjaten ist es ein heiliger Ort. Auch für das Volk der Sacha ist es ein heiliger Ort. Und dieser Film ist auch auf Burjatisch, in der burjatischen Sprache gedreht. Also wir konzentrieren uns immer mehr auch auf Filme von verschiedenen indigenen Gruppen in ihren eigenen Sprachen gedreht aus diesem post-sowjetischen Raum, wo Grenzen von verschiedenen Staaten, vor allem auch in Zentralasien, manchmal sehr willkürlich sind und verschiedene Bevölkerungsgruppen auch auf unterschiedlichen Seiten der Grenze leben. Und das ist etwas, glaube ich, was in Deutschland nicht so bekannt ist. Und von daher finde ich das sehr spannend zu gucken, gibt es Filmschaffenden von dort, die sich wirklich auch damit auseinandersetzen und aktiv auf ihre eigene Identität und Kultur eingehen.
Einem Staat widmen Sie drei Filme, nämlich Georgien. Sie eröffnen mit einem queeren Roadmovie aus Georgien und der Türkei, Crossing. Dann gibt es noch Der Heilige Bruder, gibt es eine satirische Auseinandersetzung mit dem Heiligenkult, so ist zu lesen. Ich finde interessant, es kommen ja auch immer wieder georgische Filme durchaus in Deutschland ins Kino. Im Augenblick ist es Amsel im Brombeerstrauch. Wir werden hier in der Sendung darüber auch noch sprechen. Deswegen würde mich interessieren, aus der Sicht der Expertin, warum wirkt gerade die georgische Filmszene so aktiv?
Georgien hat eine sehr reiche Filmkultur und auch eine reiche Filmgeschichte. Also die ersten Filme, die dort entstanden sind, das war noch vor der Sowjetunion. Und Kunst und Kultur sind da auch, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber die sind wirklich Teil des Alltags und es gibt so einen gewissen Nationalstolz, wovon Kultur auch wirklich Teil ausmacht und die Filmkultur auch. Also wir hatten vor 2 Jahren zum Beispiel eine Hommage an Lana Gogobiridze, die bekannte Filmemacherin. Das ist eine Frau, da gibt es in ihrer Familie einfach 3 Generationen von Filmemacherinnen, die im Kino tätig sind bis heute. Und deshalb, es gibt einfach eine sehr lebendige Szene, die gerade durch die politischen Ereignisse ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Es sind sehr ungewisse Zeiten gerade in Georgien, aber es entstehen trotzdem fantastische Filme, sowohl im Dokumentar- als auch im Spielfilmbereich. Das sind Filme, die schöne Bilder finden, auch die Landschaften Georgiens benutzen, Plus es gibt natürlich Geschichten zuhauf. Also der Dokumentarfilm, den wir im Wettbewerb zeigen, Smiling Georgia, über die Wahlkampagne von Saakashvili, wo Menschen neue Zähne versprochen wurde, dann verliert er die Wahl und alles stehen da ohne Zähne. Die Kampagne hieß auch noch Smiling Georgia. Naja, das an sich ist schon filmreif.
Die 24. Ausgabe von Go East, dem Festival des mittel- und osteuropäischen Films, beginnt am kommenden Mittwoch und geht dann bis zum 30. April. Ich habe mit der Leiterin gesprochen, mit Helene Geritzen. Wir haben gerade von der Go East Festival-Leiterin Helene Geritzen gehört. Georgien ist ein Land, das auf eine lange und bemerkenswerte Filmtradition zurückblickt. Ein schönes Beispiel dafür, wie junge Regieschaffende sich in dieser Tradition bewegen und trotzdem ihr ganz eigenes Kino machen, ist der Film Amsel im Brombeerstrauch von Elene Navariani. Ab Donnerstag läuft der Film bei uns in den Kinos. Ich spreche darüber mit meiner Kollegin Anke Lewicke. Amsel im Brombeerstrauch, Anke, von dem Titel geht irgendwie was Märchenhaftes aus, oder?
Ja, es beginnt auch ein bisschen wie Es war einmal, wie so eine Märchenerzählung. Also wir sehen Etero, die Heldin, so 48 Jahre alt, und sie ist in einer Schlucht und sammelt Brombeeren, unter ihr ein reißender Fluss. Und dann sieht sie auf einmal eine Amsel mit einem ganz tollen, gebogenen, gelben Schnabel. Und sie ist so hin und weg und rutscht auf einmal ab und sie kann sich nur mit letzter Not retten, dass sie nicht da runterstürzt. Und sie geht dann völlig erschöpft nach Hause und hinterher erzählt sie einer Freundin, was passiert ist.
Erinnerst du dich an die Frau, die letztes Jahr im Fluss ertrunken ist?
Ich bereue es nicht. Weißt du, ich habe eine wunderschöne Amsel gesehen. Mein Herz fing an zu flattern. Es hat mir den Atem verschlagen. Sie kam so nah, dass mich ihre Flügel berührten, als wäre ich erwacht.
Ja, und tatsächlich hat die Amsel so eine Art Erweckungserlebnis hervorgerufen. Also total erschöpft geht Etoro dann in ihre Drogerie, die sie betreibt. Und dann kommt wie immer der Lieferant Mumram, ein älterer Herr, der so ja immer die Fotos seiner Enkelkinder in der Portemonnaie hat. Und auf einmal nimmt sie diesen so als Mann wahr und schnuppert so ein bisschen an ihm rum. Und ja, man spürt, sie möchte ihn berühren und sie möchte auch von ihm berührt werden. Und dann gibt es eine Sexszene, die unheimlich schön ist, weil sie so überhaupt nichts Stylisches, Gekünsteltes hat und weil der Film dann auch die Stille nach dem Sex zulässt. Also da passiert eine Menge. Und diese Etero, die eigentlich immer alleine leben wollte, hat auf einmal Lust auf ein Liebesabenteuer.
Mhm. Helene Geritzen hat ja eben schon so über die georgische Filmgeschichte so ein bisschen was erzählt. Wie reiht sich denn Amsel im Brombeerstrauch von seiner Geschichte, von seinem formalen Angang in die georgische Filmtradition ein?
Ja, nehmen wir jetzt so Regisseure wie Yuzelyani oder Shingelaya, die ja während der Sowjetzeit gedreht haben. Und das war dann ja ein Kino, was immer sehr eine Eigenständigkeit bewahren wollte, um auch zu zeigen, wir haben eine ganz eigenständige Kultur in Georgien und die sollte eben auf der Leinwand aufrechterhalten werden. Also der ganzen, dem grauen Sowjetalltag hat man dann so eine Lust am Fabulieren entgegengesetzt, auch immer wieder mit surrealen Momenten gearbeitet, die im Alltag integriert und auch durchaus satirisch. Und das findet man alles auch jetzt in diesem Film Amsel im Brombeerstrauch wieder. Also da gibt es den surrealen Augenblick, dass Etero auf einmal ihren eigenen Tod sieht. Also sie sieht, wie ihre Leiche da rausgefischt wird. Und dann spürt man, sie verabschiedet sich auch von ihrer bisherigen Persönlichkeit. Dann gibt es auch einen sehr satirischen Blick so auf den Alltag. Das Ganze spielt ja in der Provinz und da ist eigentlich alles in einem Zwischenzustand. Immer mehr Leute arbeiten in der Türkei, weil man in Georgien kaum noch überleben kann. Und ja, Etero und ihre Freundin sind vielleicht auch in einem Zwischenzustand in den Wechseljahren. Das ist auch immer wieder Thema. Und es wird dann auch so ganz schön dargestellt. Nur selbstbewusst geht Etero damit um und ihre Freundin haben alle so gefärbte Haare. Das ist dann schon eine ziemlich schrille Struppe.
Also ich glaube, was sich schon vermittelt hat, es sind sehr interessante Frauenfiguren. Und nachdem wir den Film gesehen haben, ist uns irgendwie doch aufgefallen, dass man im aktuellen georgischen Kino immer wieder eigentlich auf sehr eigenwillige Frauenpersönlichkeiten trifft, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, für diese eigenständige Kinematografie braucht man vielleicht auch widerständige Heldinnen und Helden. Und die gab es auch schon immer eben in dem Kino in Georgien. Also die Festivalleiterin hatte ja auch eben Lana Gogoberidze erwähnt. Und die hat in den 70er Jahren eben schon Frauengeschichten erzählt. Zum Beispiel von einer Journalistin, wo es darum ging, eben Privatleben und Politik alles in Einklang zu bringen. Und genau in dieser Tradition bewegen sich eigentlich auch so aktuelle Heldinnen. Also Crossing, der Film, der jetzt Go East eröffnet, der auch bald in unsere Kinos kommt. Da geht es ja um eine Lehrerin in Rente, die geht nach Istanbul, weil sie ihre Nichte dort sucht, eine Transfrau. Und das ist auch so eine sehr selbstgewisse Frau, die weiß, dass sie was im Leben verpasst hat. Das holt sie aber so ein bisschen in Istanbul nach. Das schaut man sich sehr gerne an. Und du erinnerst dich sicher auch noch an den Film Meine glückliche Familie, wo eine Lehrerin einfach ihre Großfamilie verlässt, sich im Zimmer einrichtet, ihre Musik macht ja und auf einmal ihr Leben lebt. Also das begegnet man im georgischen Kino immer wieder.
Mit sehr viel Selbstbewusstsein und Witz. Inwiefern ist denn Etero jetzt eine Seelenverwandte dieser Heldin?
Ja, ich finde die ja auch so besonders widerständig, weil sie war ja eigentlich immer alleine und sie wollte immer alleine sein. Und das hat sie auch ein bisschen zur Außenseiterin gemacht. Und auch die Freundinnen spotten auch manchmal über sie, aber sie kontert dann immer ganz geschickt.
Weil ich Single bin und mich keiner mehr stören kann. Meine Zähne sind immer noch da, wo sie hingehören. Und meine Haare müssen nicht gefärbt werden. Meine Haut ist glatt und weich. Meine Brüste hängen nicht und sind immer noch straff. Wenigstens streut mir niemand Sand in die Augen und nennt es dann Liebe.
Ja, und das wissen wir, auch wenn sie sich jetzt verliebt hat, ihr wird niemand Sand in die Augen streuen. Und das Leben hat nicht nur große Stücke Kuchen für sie bereit, die sie so liebt, sondern auch noch einige Überraschungen.
Eine Empfehlung von Anke Lewicke, Amsel im Brombeerstrauch. Das ist der jüngste georgische Film, den man jetzt bei uns im Kino sehen kann. Es ist ein Job in der Filmgeschichte, der vermutlich zu den gefährlichsten gehört und für den die Lorbeeren verhältnismäßig gering sind, der Job des Stuntman. Hin und wieder aber werden die Stuntmen gewürdigt in den 80er Jahren, zum Beispiel in der Serie Ein Colt für alle Fälle. Im Original hieß die Serie The Fall Guy. Colt Sievers war die Hauptfigur, Stuntman und Kopfgeldjäger zugleich. Dieser Colt Sievers hat jetzt ein Leinwand-Comeback, nämlich in dem Kinofilm The Fall Guy. Gestern Abend war Europapremiere in Berlin. Es war verdammt viel los am roten Teppich. Ich war dabei. Sehr viele Teenager, vor allem weiblich, die kamen, um Ryan Gosling zu sehen. Da wirkte offensichtlich Barbie noch ein bisschen nach. Im neuen Film The Fall Guy spielt Ryan Gosling Colt Sievers. Regisseur ist David Leitch, der einst als Stunt-Double von Brad Pitt angefangen hat. Ja, und Anna Wollner ist direkt vom Interview gekommen mit Leitch. Du hast ihn heute in Berlin getroffen. Anna, gestern war auch David Leitch bei der Europapremiere schon auf der Bühne, wurde gefragt, wie sehr ihm seine eigene Biografie geholfen hat, einen Film über Stuntman zu drehen. Er sagte sehr. Ist er denn der richtige Mann für den Job als Regisseur von The Fall Guy?
Also ich finde auf jeden Fall, denn eben als ehemaliger Stuntman ist er nicht nur ein Teil immer noch der Community, der er hier versucht, wirklich ein filmisches Denkmal zu setzen, sondern er hat eben auch in den letzten 10 Jahren, die er als Regisseur arbeitet, gelernt, Stuntszenen en Detail wirklich zu inszenieren, Grenzen auszutesten und auch Grenzen zu überschreiten, und das macht er hier eben auch.
Yeah, I mean, I think that this is like a real experience level of like what we can physically achieve.
Ja, wir haben ein ganz anderes Erfahrungslevel, sagt er, was physikalisch möglich ist und was nicht. Und er hat natürlich auch eine Verantwortung gegenüber der Stunt-Community. Und wenn man The Fall Guy macht, dann muss man es gut machen, ein paar große Stunts einbauen, denn sonst wird man dieser Stunt-Community einfach nicht gerecht. Ja, und er dreht hier den Spieß auch wirklich um, denn es geht um die oft übersehene Arbeit von Stuntmenschen und wirklich das tägliche Risiko bei der Arbeit, dafür, dass andere gut aussehen und ja, als Stuntman das eigene Leben aufs Spiel zu setzen.
Und es gibt sehr ausgiebige Action-Szenen, Verfolgungsjagden, die Stuntmen hatten zu tun, aber das Ganze ist auch ziemlich viel mit Referenzen und Witz in der Handlung eingebunden, oder?
Der Film ist eigentlich total Meta und hat trotzdem neben der Action aber trotzdem auch eine Handlung, die überhaupt nicht plump ist, sondern wirklich durchdacht. Es ist ebenbürtig der Action gegenüber und wirklich gekonnt miteinander verwoben. Es ist ein Meta-Film über das Filmemachen. Ryan Gosling spielt eben Colt Sievers, ein Stuntman, der sich bei einem lebensgefährlichen Stunt auch verletzt hat, der sich den Rücken gebrochen hat, ein freier Fall, ein Fall, der schief geht, weil das Seil zu lang ist, der eine Auszeit braucht und zurückkommt, als seine damalige Freundin, eine Kamerafrau, ihr Regiedebüt in Australien inszeniert. Und das ist so ein Mega-Blockbuster irgendwo zwischen Dune, Mad Max und Cowboy vs. Alien. Und Sievers, der soll den Hauptdarsteller dubeln, wie er es schon hunderte Male gemacht hat, Tom Ryder. Allein der Name, bisschen plump, eine Anspielung auf Tom Cruise. Nur geht dieser Tom Ryder während der Dreharbeiten verloren und die eiskalte Produzentin, die setzt Colt Sievers darauf an, ihn zu suchen. Das ist eben eine Parallele zu Ein Colt für alle Fälle, eine von vielen. Und durch diese Liebesgeschichte zwischen Sievers und der Regisseurin ist es auch eine romantische Komödie, es ist eine Schoolboy-Komödie und Gosling, der bringt dafür für mich wirklich diese nötige Coolness mit, nach Drive und Place Beyond the Pines übrigens auch zum dritten Mal als Stuntman. Und er spielt auch so ein bisschen mit seinem Image, seinem Gegenentwurf zu Ken in Barbie. Er genießt das richtig, hier sich zu so einer Action-Ikone hochstilisieren zu lassen und ihm dabei wirklich zuzusehen mit all seiner Kenergy hat ganz großen Spaß gemacht.
Die Kenergy, genau, ja. Wenn man nochmal auf Leech kommt, der hat Filme gemacht wie Atomic Blonde, Bullet Train oder auch die Co-Regie gemacht beim ersten John Wick-Film. Das sind alles Filme mit großen Action-Szenen und großen Set-Pieces, die einem den Atem stocken lassen. Wie war das für dich hier?
Also es kommt nicht ganz ran an sein Meisterwerk, dieses Mittel-Set-Piece in Atomic Blonde. Noch immer so für mich das Werk seiner Karriere, so eine 8-minütige Plansequenz, eine Szene ohne Schnitt, in der sich Charlize Theron als Geheimagentin durch ein Treppenhaus prügelt, mit einer Handvoll Russen es aufnimmt, selbst einsteckt und am Ende den letzten mit einer Herdplatte ausschaltet. Das ist eine Szene, bei der die Schrammen und blauen Flecken am Ende wirklich echt waren. Bei The Fall Guy habe ich sowas so ein bisschen vermisst, also wirklich dieses eine ganz große Ding.
Das heißt, was ist es dann?
Es ist ein Tribut an die guten alten Stunt-Disziplinen. Es wird gekämpft, es wird gefallen, es wird gebrannt, es gibt Verfolgungsjagden, auch wenn es ein paar Szenen auch hier wirklich in sich haben. Ein gewagter Sprung mit einem Auto, ein noch gewagterer Sprung mit einem brennenden Boot, ein Weltrekord im Auto überschlagen, ein sogenannter Cannonball, der hier mit 8,5 Umdrehungen gelingt. Der bisherige Weltrekord, den gab es bei Casino Royale mit 6, der ist damit eingestellt. Und da gibt es im Film, der sowieso voller Anspielungen ist und sehr meta, einen Dialog, einen Weltrekord mit der Szene aufstellen zu wollen. Und dann gelingt das so nebenbei. Ja, und nebenbei ist auch so ein bisschen das Wort, das es ganz gut trifft. Es passiert viel nebenbei oder es wirkt so, als seien die Szenen nebenbei, weil sie eben so perfekt sind und aber eben auch echt, also nicht CGI, nicht am Computer entstanden. Und das war Leech wichtig.
The stunts themselves feel more. You feel the danger, you feel the stakes when you have as much real as possible.
Die Stunts, die fühlen sich nicht nur echt an, sie sind es und die Zuschauer fühlen wirklich die Gefahr. Die Messlatte, die liegt auch einfach hoch. Und für ihn ist es ein Teil der Arbeit, auch die Locations zu suchen, die Stunts zu entwickeln, diese Choreografie zu erstellen, zu gucken, was geht, was nicht. Und er ist kein Typ, der einfach nur vorm Computer sitzt und sich digitale Welten ausdenkt. Er will die Dinge einfach in echt sehen, in echt inszenieren. Und das hat er hier gemacht. Es ist ein Film auch übers Filmemachen, über die Illusion von Action-Szenen, der am Ende bei all dem großen Spaß, den er macht, auch so ein bisschen die Magie von Film nimmt und zeigt, dass ohne die Arbeit vom Stunt-Team die meisten Hollywood-Stars ganz schön alt bzw. ganz schön zerschreddert aussehen.
The Fall Guy, das ist der neue Film von Action-Regisseur David Leitch mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Kein Kinostart am Donnerstag übrigens, sondern am Dienstag in einer Woche. Ab dem 30.04. ist er im Kino. Ich habe darüber mit Anna Wollner gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
In Wiesbaden geht in der kommenden Woche das Go East Festival los und im Augenblick noch bis morgen läuft in Frankfurt am Main das Lichter Film Festival. Und da geht es ziemlich zentral um einen großen Denker und Schöpfer der Kulturszene, um Alexander Kluge. Kongress, Kurzfilmprogramm, Alexander Kluge war quasi omnipräsent und Ludger Fittgau war dabei.
Moskau brennt. Französische Truppen und ihre deutschen oder italienischen Verbündeten sind in die russische Hauptstadt einmarschiert und haben sie in Brand gesetzt. In einer Zeit, in der der französische Präsident Macron über Bodentruppen seines Landes auf der Seite der Ukraine im aktuellen Krieg im Osten nachdenkt, ist das ein heikles Thema, dessen sich Alexander Kluge annimmt. In Frankfurt am Main gab es nun die Premiere seines Kurzfilmprogramms dazu. Der 92 Jahre alte Kluge war per Videoscreen zugeschaltet. Er könne die Bilder der Kriege in der Ukraine und in Gaza eigentlich kaum ertragen, sagte er vorab. Doch man müsse sich dem Monstrum des Krieges als Filmemacher wie als Bürger Europas stellen. Sonst verschlinge es uns, so seine düstere Prognose.
Wir sind nicht Epiker als Filmemacher, nicht bloß Dramatiker und Lyriker vielleicht gar nicht. Aber wir sind Kommentatoren. Ja? Das ist meine Berufsbezeichnung.
Als politischem Kommentator zu Europa interessiere ihn immer auch die Frage, wo sind die Kipppunkte in der Geschichte des Kontinents? Die Momente, in denen alles am seidenen Faden hing, die Situationen, in denen zumindest einige Schädelstätten der Geschichte, wie Hegel es einmal drastisch auf den Punkt brachte, hätten vermieden werden können, wenn es politisch etwas anders gelaufen wäre. Die Fragen nach möglichen alternativen Geschichtspfaden und dem, was Europa für die Zukunft aus diesen möglichen Kippmomenten lernen kann, hat in den vergangenen Jahren Museen, Theater und andere Künste oftmals beschäftigt. Alexander Kluge stellte zu diesem Thema nun beim Lichter Filmfestival in Frankfurt am Main 3 sogenannte Minutenfilme vor, kurze Stummfilme mit Musik. Alexander Kluge richtet Kamera- und Computerbearbeitungsprogramme erst einmal auf Napoleons Russlandfeldzug von 1812, um vor einer Ausweitung des Krieges heute zu warnen. Moskau brennt, doch der Rückzug der Napoleon-Truppen aus Russland wird zu einem gnadenlosen Kampf mit der Kälte.
Wie man hinkommt nach Moskau ist leicht, aber wie man zurückkommt, war schwer. Das ist zum Beispiel ein Thema und das sind sehr viele Deutsche, ja, die damit marschiert sind. Aber auch Norditaliener, ja, mit ihrer in Wärme gewöhnten Haut, frieren da sich einfach bis zum Tod.
Kluge nimmt Schlachtengemälde zum Ausgangspunkt zweier seiner Napoleon-Kurzfilme oder auch Zinnfiguren, die er mit Comiczeichnungen von heute überblendet. Das ist pathetisch, gleitet bisweilen auch ins Kitschige ab, wenn er etwa einen französischen Soldaten mit einem russischen Baby auf dem Arm zur Allegorie einer großen Versöhnung der so oft verfeindeten europäischen Völker macht. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen kommentiert die kluge Videos im Saal mit dem Hinweis, dass sich der Filmemacher damit an den Beginn der Filmgeschichte vor knapp 130 Jahren zurückbegibt.
Das Genre ist natürlich das Melodrama. Das heißt, das sind die ersten großen Filme. Ich denke jetzt an Griffith beispielsweise, der ja auch die großen Kriegsfilme macht. Oder am Anfang vom Kriegskino ist das große Stummfilm Melodrama. Und beim Melodrama hat man ja Musik als Begleitung des Stummfilms, aber auch die Dramatik der Bilder.
Die Malerei als Ausgangspunkt auch für aktuelle Filmkommentare. Elisabeth Bronfen erinnert daran, dass sie im 19. Jahrhundert nicht nur die Schrecklichkeit des Krieges melodramatisch in Szene setzte, sondern die großen Völkerschlachten, etwa der Napoleonzeit, auch sublim erhöht und ästhetisiert hat. Wie die ersten Kriegsfilme an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dann auch. Alexander Kluge interessiert in der Diskussion über die Zukunft Europas jedoch vor allem die Frage, was aus den Kipppunkten der Geschichte zu lernen ist, die es auch in der Zeit des Napoleon Bonaparte mehrmals gegeben habe. Etwa 1813 in der großen Schlacht bei Leipzig, während der es einen Moment gegeben habe, der die gesamte europäische Geschichte in eine andere Bahn hätte lenken können, wenn er gelungen wäre, so Kluge. Wenn nämlich ein Bote Napoleons Erfolg gehabt hätte und die Feinde in Leipzig zu einem Friedensschluss hätte bewegen können. Vielleicht wäre es dann nie zum Nationalsozialismus gekommen, spekuliert Kluge etwas gewagt. Elisabeth Bronfen griff diesen Gedanken in ihrem Dialog mit dem Filmemacher auf.
Möglichkeit, es könnte auch anders ausgehen. Nicht nur, dass es erzählenswert, sondern auch, wie erzählt man die Geschichte? Was hieße es, sie anders zu erzählen?
Und das beziehe ich jetzt einmal auf Europa, unser Thema.
Genau.
Ja? Und sage, wenn wir mit so einem Suchraster und solchen Suchbegriffen und dieser Lust, Lücken zu finden, im Fatum, also nicht immer alles wiederholen, was in der Geschichte schon war, gar nicht glauben, dass die Geschichte so mächtig ist. Sondern sie ist voller Maulwurfstunnel, voller Unterwühlungen, voller Möglichkeiten selber. Und das wäre jetzt interessant. Müssen wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Nicht nur über Napoleon und Europa.
Alexander Kluge in einer Diskussion über die Zukunft Europas im Rahmen des Lichter Filmfestivals, das noch bis morgen in Frankfurt am Main läuft. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.